Ja, guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern. Das Thema unserer Predigt lautet ein vierfacher Dank für meine Gemeinde. Und der Predigttext steht im 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 1, die Verse 1 bis 10. Wir hören auf Gottes Wort. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich. In Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus, Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk in der Liebe, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben um euretwillen. Und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, so dass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Amen. Ja, ein vierfacher Dank für meine Gemeinde. Vier Punkte. Danke für eine Gemeinde, die in der Liebe tätig ist. Danke für eine Gemeinde, die das Wort Gottes mit Freuden aufnimmt. Danke für eine Gemeinde, die allein dem lebendigen Gott dient. Und viertens, danke für eine Gemeinde, die auf ihren Herrn und Retter wartet. Also unser erster Punkt, danke für eine Gemeinde, die in der Liebe tätig ist. Und wir schauen auf das, was der Paulus hier, als er diesen Brief an die Thessalonicher schreibt, was er dort in den Blick nimmt als allererstes. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und man merkt hier, der Paulus ist voll von Dankbarkeit, weil er weiß, dort in Thessaloniki, dort sind Menschen, die haben zu Jesus Christus gefunden und die leben ihren Glauben überzeugend aus. Und das erfüllt ihn mit Freude. Da muss er vor seinem Herrn danken im Gebet. Und das tut er dann auch durch den Brief hindurch. Auch im 2. Thessalonicher Brief kann man diesen Dank noch sehen. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet, heißt es hier. Und dann heißt es am Ende des Briefes, seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und da gibt es verschiedene Stellen, wo er das nicht nur den Thessalonikern als ans Herz legt, sondern wo er das eben selber auch tut. Der Dank spielt im Gebetsleben von Paulus eine ganz große Rolle. Und das ist das Erste, was wir heute mitnehmen wollen, dass der Dank ganz oben anstehen sollte. Dass wir unsere Augen, wir haben ja den Sonntag Oculi, unsere Augen auf das richten, was der Herr tut. Und nicht auf all die anderen Dinge, die nicht so gut laufen, wo es nicht gut ist, wo wir das Kritische sehen, wo wir das Negative sehen, und wir sind so schnell alle in der Gefahr, dass wir auf das Negative blicken, und wir sehen hier bei Paulus, er ist im Herzen voller Dank für all das Gute, was der Herr dort in Thessaloniki tut. Paulus ist ein dankbarer Beter. Und das ist ja eines der Werke der Liebe, von denen hier ja die Rede ist, also euer Werk im Glauben, eure Arbeit in der Liebe, und eine der Grundlagen unserer Tätigkeit, unseres Tuns für den Herrn, ist das Gebet. Was ist eine Gemeinde in Thessaloniki ohne das Gebet? Und das weiß Paulus, und deshalb betet er ohne Unterlass. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet. Unsere Gemeinden brauchen Beter. Wir brauchen Leute, die auf die Knie gehen. Wir brauchen Leute, die ihre Hände falten und für die Gemeinde beten. Und ich möchte euch an dieser Stelle einen kleinen Gruß vom Frühstückstisch heute Morgen bei Uwe und Christine Holmer herbringen. Da erzählte Pastor Holmer von dem Baron von Thiele-Winkler, der um 1900 herum lebte und mit seiner Kutsche durch Mecklenburg fuhr und dann an einer bestimmten Stelle, wo es so auf eine Anhöhe ging und man schaute dann ins Mecklenburger Land, da hat er seine Kutsche angehalten und die Pferde wussten schon, dass an der Stelle die Kutsche anhält, deswegen haben wir von alleine angehalten. Und dann hat er dort gebetet für Mecklenburg und hat gebetet, dass der Herr hier sein Werk hat. Und die Pferde wussten das. Anhalten, stopp. Und er hat gebetet. Und wenn ich jetzt in diese Gemeinde hier hineinschaue, dann habe ich den Eindruck, der Herr hat dieses Gebet nicht unerhört gelassen, sondern diese Gebete haben etwas bewirkt. Und es ist etwas geschehen in Mecklenburg, sicherlich nicht in großen Erweckungen, aber hier und dort baut Gott seine Gemeinde, hier an diesem Ort. Wo findet man schon eine Dorfkirche mit so einer Besucherzahl? Das ist doch ein Wunder an sich. Und da kann man doch, so wie Paulus das hier auch tut, voller Dank sein. Sagen, Herr, dass sowas möglich ist. Dass hier an so einem Ort so viele Menschen zusammenkommen und dem Herrn die Ehre geben, ist doch wunderbar. So hat Paulus sich gefreut über das, was in Thessaloniki geschehen ist. So dürfen wir uns freuen über das, was hier geschieht. Und vielleicht nehmen wir Paulus hier an dieser Stelle als Vorbild. Er sagt ja auch, ihr lieben Thessalonicher, ihr seid unserem Beispiel gefolgt. Das heißt, wenn er gebetet hat, haben die Thessaloniker auch gebetet, weil sie gemerkt haben, ey, das Beten bringt was. Das ist ja gar nicht umsonst. Gott will durch dein Gebet wirken. Oder den Baron von Thiele-Winkler. Wir nehmen solche Leute als Vorbilder und sagen, ja, Gott will durch unsere Gebete etwas tun. Und was für ein Geschenk, dass das möglich ist, dass Gebet Wirkung hat. Und so wollen wir uns einreihen in diesen Dienst, für unser Land zu beten, dass es wieder zurückkehrt zu dem lebendigen Gott
und für unseren Ort zu beten und für unsere Gemeinde zu beten und für die Geschwister zu beten. Wir brauchen es alle, wir haben es bitter nötig. Und danke für einen Ort, wo Menschen sind, die beten können. Danke, dass ich dazugehören darf zu einer Gemeinschaft von Christen, die beten und die wissen, dass es wichtig ist, dass für einen gebetet wird und dass füreinander gebetet wird. Paulus sagt, seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass und seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das schreibt er ja dann im letzten Kapitel, Kapitel 5. Und ich habe den Eindruck, da ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen diesem Fröhlichsein, dem Beten und der Dankbarkeit. Wenn man dankbar durchs Leben geht, wenn man betend durchs Leben geht, dann darf man immer bei all dem Negativen, was um uns herum passiert, man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher anmachen, trotzdem eine Freude im Herzen haben. Weil wir wissen, dass wir eine Hoffnung haben, wie Paulus das hier auch schreibt, dass wir einen lebendigen Gott auf unserer Seite haben, seid fröhlich alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, nehmt das mit. Und Paulus dankt für diese Christen in Thessaloniki, die ein Werk des Glaubens tun und die in der Liebe tätig sind, die also aktiv für den Herrn unterwegs sind und etwas verändern in ihrer Umgebung. Und ich habe mich sehr gefreut, als meine Frau mir erzählte, ich habe Olivenöl gekauft, erzählte sie mir, und das habe ich in Thessaloniki gekauft. Also übers Internet geht das ja heute, also sie ist nicht da runtergefahren, hat da Olivenöl besorgt, sondern sie hat im Internet Olivenöl bestellt, und das Olivenöl kommt aus einer Gemeinde, eine missionarische, lebendige Gemeinde in Thessaloniki im Jahr 2023, die das Olivenöl verkauft, das sie von Bauern aus der Umgebung von Thessaloniki einkauft, dann nach hierher verkauft und mit den Überschüssen, die aus diesem Verkaufsprojekt gemacht werden, werden sozialmissionarische Projekte gefördert. Und da werden Beispiele genannt, Lebensmittelverteilung für Bedürftige, Bezahlung von Stromrechnungen, Einkauf von Heizöl, Verteilung von Bibeln und Kalendern, Mitfinanzierung von Kinder- und Jugendfreizeiten, Unterstützung von Missionseinsätzen. Und ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ja, Paulus dankt hier für die Gemeinde in Thessaloniki und die Werke der Liebe und die Werke des Glaubens, die dort getan werden. Und 2000 Jahre später, was passiert dort? Immer noch in Aktion. Ist das nicht herrlich? Kann man da nicht voller Dank sagen, Herr, du bewahrst deine Gemeinde, du führst sie durch die Zeiten, du führst sie durch die Jahrtausende. Danke, Herr. Und danke, Herr, was hier passiert, in Seran, an diesem Ort. Diakonie ist doch genau das. Dienen aus Liebe zu Christus, aus Nächstenliebe heraus, ist doch alles ein Wunder, für das wir danken können. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Das war der erste Punkt. Jetzt kommt der zweite. Wir danken für eine Gemeinde, die das Wort mit Freude aufnimmt. Eine Gemeinde, die das Wort mit Freude aufnimmt. Ab Vers 4. Liebe Brüder, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unsere Predigt des Evangeliums kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Paulus hat in Thessaloniki das Evangelium gepredigt. Und das ist jetzt ganz interessant, wie das geschehen ist. Man kann das ja in der Apostelgeschichte nachlesen. In Kapitel 17
Da wird uns das berichtet. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, sie waren ja von Kleinasien dann rübergesetzt, sozusagen nach Europa, und sind jetzt in Griechenland unterwegs, also im nördlichen Teil Mazedonien, im südlichen Teil Achaia. Wir haben das eben auch beim Lesen des Textes gehört, dass diese Botschaft, dass dort in Thessaloniki die Menschen zum Glauben gekommen sind, sich in ganz Griechenland und noch darüber hinaus ausgebreitet hat. Aber hier jetzt die Anfänge aus der Apostelgeschichte. Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich. Da war eine Synagoge, da ist Paulus immer zuerst hingegangen, immer erst zu den Juden, immer erst zuerst in die Synagoge. Wie nun Paulus gewohnt war, ging er zu ihnen hinein, redete mit ihnen an drei Sabbaten von der Schrift. Also er hat die Bibel bei sich, beziehungsweise die Rollen mit Schriften, vor allem des Alten Testaments, tat sie ihnen auf, legte ihnen dar, dass Christus leiden musste, von den Toten auferstehen und dass dieser Jesus, den ich, so sprach er, euch verkündige, der Christus ist. Das war die Botschaft. Jesus Christus gekreuzigt für unsere Sünden, auferstanden von den Toten. Und er ist der Herr. Das hat er dort verkündigt. Und er hat anhand der Schriften des Alten Testaments gezeigt, das steht da schon alles drin. Das ist alles angekündigt worden. Ihr könnt es nachlesen. Jahrhunderte vorher ist es schon prophezeit worden. In den Psalmen, im Gesetz, bei Jesaja, bei Micha und. Und davon ließen sich einige überzeugen. Die haben das Wort angenommen. Einige von ihnen ließen sich überzeugen, schlossen sich Paulus und Silas an, auch eine große Menge von gottesfürchtigen Griechen, dazu nicht wenige von den angesehensten Frauen. Das ist das eine, wo das Evangelium hinfällt und verkündigt wird in aller Klarheit, da werden Menschen zum Glauben kommen, dafür wird Gott schon sorgen. Aber es passiert auch etwas anderes. Das kommt nämlich dann ab Vers 5. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel, rotteten sich zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und suchten sie, um sie vor das Volk zu führen. Später heißt es dann, so brachten sie das Volk auf und die Oberen der Stadt, die das hörten. Also es gibt richtig Krawall. Und damit muss man rechnen. Da, wo das Evangelium deutlich verkündigt wird, da kann es auch mal Krawall, da kann es auch mal Aufruhr, da kann es auch mal Ärger geben. Und deswegen sollten wir uns nicht schüchtern zurückhalten mit dem Evangelium. Aus lauter Vorsicht, man könnte ja jemanden auf den Fuß oder auf den Schlips treten, sondern man muss die Botschaft sagen. Und man muss auch damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Das gehörte für die Apostel dazu. Einige kommen zum Glauben, andere werden sich darüber ärgern. Das gehört dazu. Und Jesus und Paulus freut sich darüber, dass nun die Gemeinde in Thessaloniki entstanden ist, dass eben viele dieses Wort gehört haben und zum Glauben gekommen sind. Ihr habt das Wort aufgenommen, in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Das erfüllt den Paulus mit Dank. Da sind Menschen, die haben das Wort gehört und die sind zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen. Herrlich, wo das geschieht. Und jetzt blicken wir wieder dankend in unsere eigene Gemeinde und sagen uns, da sitzen lauter Leute um mich herum, die haben dieses Evangelium gehört. Die haben das nicht abgelehnt und haben einen Aufruhr hier in Seran veranstaltet. Was wird hier das Evangelium verkündigt? Nein, die sind gekommen, die haben das angenommen, die haben das geglaubt. Die haben gesehen, Jesus ist wirklich für meine Sünden gestorben. Ich brauche einen Heiland und Erlöser, der mich rettet. Und haben sich Jesus angeschlossen und das seid ihr. Und deshalb dankt einer für den anderen, dass ihr solche Leute seid, die das angenommen haben. Denn das ist etwas, das können wir nicht aus uns heraus, sondern wie Paulus das hier schreibt, ich weiß, dass ihr erwählt seid.
Das wird dadurch deutlich, dass ihr auf einmal anfangt, Jesus nachzufolgen, auf einmal anfangt, der Bibel zu glauben und eben so zu leben, wie es die Bibel sagt. Das ist nicht euer Werk, sondern das ist Gottes Werk an euch. Und das erfüllt Paulus mit Dank und das soll auch euch mit Dank erfüllen für das, was der Herr hier bei euch in eurer Gemeinde tut. Und nun kommen wir zu einem dritten Teil. Danke für eine Gemeinde, die allein dem lebendigen Gott dient. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an allen Orten ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, etwas darüber zu sagen. Denn sie selbst berichten von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt, zu Gott von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Ja, das liest sich hier so schnell in wenigen Sätzen, aber man muss sich vorstellen, Thessaloniki war eine Stadt voller Tempelanlagen, voller Religion, voller Götzenstatuen. Überall an den Straßen waren kleine Tempel und kleine Stätten, wo man den Göttern opfern konnte. Und man hat archäologisch in der Stadt so viele Götter gefunden. Ich lese mal hier nur die Gottheiten vor, die in Thessaloniki archäologisch nachweisbar sind. Zeus, Apollo, Athene, Herakles, Aphrodite, Demeter, Persephone, Poseidon, Pan, Hades, Kabirus, Dionysus und auch einige ägyptische Götter, Serapis, Isis, Anubis. Und man fühlt sich an Paulus erinnert, der durch Athen läuft und in seinem Geist ergrimmte, als er die Stadt voller Götzenbilder sah. Das war in Thessaloniki nicht anders. Und dann kam das Evangelium. Und auf einmal haben die Menschen in Thessaloniki erkannt, diese ganzen Götter, die sind tot. Die hören nicht, die reden nicht, die sehen nicht und die können uns nicht retten. Und dann haben sie sich Jesus Christus zugewandt, weil sie erkannt haben, dieser Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und wenn man mit diesem Jesus in eine Verbindung tritt, dann habe ich einen Helfer im Leben. Dann habe ich einen Retter, der mich aus meiner Not heraus rettet und der mir täglich eine Hilfe ist. Das ist was Wunderbares. Es gibt einen lebendigen Gott und da müssen alle Götzen schweigen, weil sie eben getragen werden müssen zu ihren Prozessionen. Die können nicht über die Erde gehen, wie Jesus es tat. Und die können eben nicht sterben und auferstehen, sind eben nur Götzen. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und da können wir nur sagen, Halleluja, Amen. So ist es. Und damals war eine große Bewegung im Römischen Reich hin zu Jesus. Weg von den Göttern, hin zu dem einen lebendigen und wahren Gott. Und Paulus schreibt im 2. Thessalonicher Brief etwas ganz Bedrückendes. Er sagt, dass am Ende der Zeiten etwas geschehen wird. Er sagt, dass eine Bewegung des Abfalls kommt. Apostasie heißt es dort. Eine Bewegung, wo die Menschen sich abkehren werden von dem lebendigen und wahren Gott, von Christus und sich wieder den Götzen zuwenden. Und das ist das, was wir heute erleben. Die Zahl der Kirchenaustritte
im letzten Jahr mehr als 500.000 Menschen gesunken, ist die Zahl der Kirchenmitglieder, der evangelischen Kirchenmitglieder. Und es ist eben nicht so, dass man sich, wenn man sich von Christus abwendet, dass man sich dann in einen neutralen Raum begibt, sondern unsere Herzen, so hat es Johannes Calvin einmal gesagt, sind Götterfabriken. Wenn du Jesus nicht im Herzen hast, wirst du Götzen hervorbringen aus deinem Herzen. Und du wirst dich an irgendetwas binden. Und das ist dann dein Gott. So wie Luther das im großen Katechismus sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und deshalb bin ich dankbar für jeden, der heute Morgen hier ist. Denn ihr wollt offensichtlich nicht zu denen gehören, die sagen, wir wenden uns von der Kirche, wir wenden uns vom Glauben, wir wenden uns von Christus ab, weil das bringt mir alles nichts mehr und dieses Buch ist sowieso uralt und hat nichts zu sagen. Nein, es ist eben nicht so. Und ich bin dankbar für jeden, der hier ist, so wie Paulus damals dankbar war für diese Christen in Thessaloniki, die sich eben von den Götzen bekehrt haben. Und ich kann mir vorstellen, wie viele von euch genau wissen, was gemeint ist, wenn von Götzen die Rede ist. Wenn ich an meine Ich-Sucht denke, die Sucht nach Anerkennung, die Geldsucht, die Pornosucht, die Alkoholsucht, die Götzen aus der Esoterik und den fremden Religionen. Es sind Tausende und Abertausende von Götzen, an die man sein Herz hängen kann. Und jeder von euch weiß genau, welchen Götzen er hat, der ihm zur Gefahr wird und zur Versuchung. Und wie froh und dankbar darfst du sein, dass du Jesus hast, der dich von deinen Götzen befreit, der dir die Götzen zerschlägt und du den lebendigen Gott kennenlernen darfst durch ihn, um Gott zu dienen, dem allein wahren und lebendigen Gott, wie Paulus es hier schreibt. Und damit kommen wir zum vierten und zum letzten. Danke für eine Gemeinde, die auf den Herrn wartet. Denn es geht ja weiter. Sie dienen dem lebendigen Gott und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat, von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Das ist ein Satz, den muss man noch einmal lesen. Hören wir noch mal genau hin. Wir warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, es werden Zeiten kommen, da werden die Leute spotten und sagen, wo bleibt denn euer Jesus? Und es ist ja heute die Zeit. 2000 Jahre lang ist er nicht gekommen. 2000 Jahre lang ist er nicht gekommen und die meisten geben auf und sagen, ne, der kommt auch nicht mehr. Also wer 2000 Jahre lang ausbleibt, der hat sich so lange verspätet, dass mit dem nicht mehr zu rechnen ist. Ihr Lieben, Jesus kommt. Jesus kommt. Die Gemeinde ist eine wartende Gemeinde. Und Jesus hat gesagt, dass es eine Weile dauern wird. Rudolf Bultmann hat gesagt, er hält die Vorstellung eines mit den Wolken kommenden Christus für ein für allemal erledigt. Und das hat viele Theologen nach ihm leider geprägt. Aber Paulus sagt hier ganz klar, Jesus ist derjenige, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Und dazu ein paar Worte. Wir rechnen heute kaum noch mit einem zornigen Gott. Wir rechnen kaum noch mit einem Strafgericht. Und manche sagen, ja, der strafende Gott ist der des Alten Testaments,
und der Gott der Liebe ist der des Neuen Testaments. Wir irren uns. Denn das Neue Testament spricht immer wieder ganz klar und deutlich vom Zorn Gottes, von der Strafe Gottes, vom jüngsten Gericht. Matthäus 25, Vers 26, Matthäus 25, Vers 46, wo Jesus beim Weltgericht sagt, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Es gibt eine Scheidung am Ende. Es gibt eine Scheidung, die einen zur Linken in das ewige Gericht, die anderen zur Rechten, die nämlich Jesus nachgefolgt sind, ins ewige Leben. Ihr Lieben, das ist eine Realität. Und darauf müssen wir uns einstellen. Dieser Tag wird kommen. Offenbarung 15, Vers 1. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar. Sieben Engel, sie hatten die letzten sieben Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und dann fünf Kapitel weiter, und der Tod und die Hölle wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Ihr Lieben, es ist ernst, es ist eine Realität. Der Zorn Gottes und die ewige Trennung ist eine kommende Realität. Und es ist eben falsch, wenn zum Beispiel im Moment auch weltweit gewarnt wird vor einer globalen Klimahölle, die unsere Erde in einen apokalyptischen Untergang stürzen wird. Es wird eine Angst geschürt, wie im Mittelalter, vor einer Diesseitshölle. Hier der UN-Generalsekretär Guterres bei der Weltklimakonferenz im November. Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle mit dem Fuß auf dem Gaspedal. So macht man den Menschen Angst und so zieht man ihnen das Geld aus der Tasche. Damals schon, heute wieder. Nur völlig verdiesseitigt. Und dabei wird der Blick abgelenkt von dem Eigentlichen, nämlich dass eine ganz andere Apokalypse kommt, nämlich dass Gott Gericht halten wird, dass ein jüngstes Gericht kommt. Also das sind ein paar ernste Worte, die ich gesagt habe, um jetzt wieder den Blick zu richten auf den Dank. Denn wir haben ja hier die Antwort. Wir haben hier die Antwort, denn Jesus ist ja derjenige, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Ist das nicht herrlich? Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er die Schuld getilgt, hat er die Sünde weggenommen, die uns im Zorn Gottes hätte untergehen lassen oder in die Hölle gebracht. Jesus hat dort bezahlt, am Kreuz, für dich und für mich. Und deshalb sagt Paulus hier, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Den, so sagt Paulus hier, hat er auferweckt von den Toten. Jesus lebt. Und er ist aufgefahren in den Himmel, so wie wir es eben bekannt haben im Glaubensbekenntnis. Und jetzt sind wir hier versammelt als eine wartende Gemeinde. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Und ihr Lieben, das ist eine Realität. Er wird wirklich kommen. Das ist sehr, sehr lieb. Vielen Dank. Also meine Stimme ist irgendwie weg heute. Oh, jetzt kann ich noch mal eine halbe Stunde. Oculi heißt der Sonntag. Die Augen richten wir auf den wiederkommenden Herrn. Denn das bedeutet es, zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Jesus wird aus dem Himmel, heißt es dort wörtlich, aus dem Himmel heraus auf die Erde kommen. Wir denken, an die Engel, die zu den Jüngern sagen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht in den Himmel? So wie er aufgefahren ist, wird er auch wiederkommen mit Macht und mit Herrlichkeit. Und wer heute auf Jesus wartet, der wird nicht enttäuscht werden. Denn Jesus wird wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Der ganze Globus wird ihn sehen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und wer sich etwas mit der Endzeitrede Jesu und mit den alten Propheten beschäftigt, dem ist sehr bewusst, dass das wahrscheinlich nicht mehr lange dauern wird. Natürlich wissen wir nicht Tag und Stunde, aber es sieht ganz so aus, als ob wir dem Zeitpunkt der Wiederkunft heute sehr viel näher sind, was natürlich logisch ist, als vor 2000 Jahren, nicht wahr? Aber wer daran, an diesen ganzen Fragen auch noch Interesse hat, den lade ich wirklich herzlich ein, auch zu den kommenden Abenden, da werden wir uns auch mit diesem Thema noch einmal sehr intensiv beschäftigen. Ein vierfacher Dank. Danke für eine Gemeinde, die in der Liebe tätig ist. Danke für eine Gemeinde, die das Wort mit Freuden aufnimmt. Danke für eine Gemeinde, die allein dem lebendigen Gott dient. Und danke für eine Gemeinde, die auf ihren Herrn und Retter wartet. Jesus kommt wieder. Amen.